SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Auf der Flucht sein heißt nicht immer schnell sein.
Zuflucht war das Thema auf dokublog.de, Wolfram Wessels. Nicht Flucht.
Ich weiß, Christine Werner. Aber Flüchtende suchen Zuflucht. Und damit haben sich nicht nur Studenten der Uni Passau beschäftigt.
Spur 1.
Auf Spur 2.
Spur 2.
Unterhalten wir uns aber zunächst mit Olaf Nicolai über sein Stück, für das er den Karl-Tschucker-Preis für Hörspiel als Radiokunst erhält.
Glückwunsch.
Auf der nächsten Spur,
Spur 3,
ist dann die Seminarleiterin aus Passau dran. Sie berichtet, was ihre Studenten zum Thema beizutragen hatten. Auf der letzten Spur,
Spur 4,
beschäftigen wir uns dann in der Nachrichtenkritik mit der Medienkritik an einer medienkritischen Studie. Alles klar?
Erst einmal tief durchatmen. Wir sind nicht auf der Flucht.
Spur 1, Dokublog.
Zuflucht, Flucht zu Luftzug.
I'm no communist, I'll tell you that right now.
Fluchtgeschichte 1.
The communists may win the fight and never fire a shot.
Günter Platzdatsch erzählt von seinem lippischen Gymnasium und von Karl-Heinz Henne, der an der Schule, wo auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sein Abitur ablegte, aus dem Unterricht heraus verhaftet wurde.
Ich selbst bin mit meiner Familie noch als Kind und vor dem Mauerbau aus der DDR nach Westdeutschland übergesiedelt. Ich gehöre also zu den über 5 Millionen, die aus der DDR in die Bundesrepublik kamen.
Deutschland,
in meiner Abiturszeit lernte ich einen jungen Kommunisten kennen, Karl-Heinz Henne. Am 27. September 1962 war er aus dem Mathematikunterricht heraus verhaftet worden. Seine Schandtaten?
Aller Nationen, uns vereint gleicher Sinn, gleicher Mut. Wo auch immer wir wohnen, unser Glück auf dem Frieden beruht.
Henne hatte an den kommunistisch orientierten Weltjugendfestspielen in Helsinki teilgenommen. Das Urteil vom 10. März 1963 gegen den Schüler, 8 Monate Gefängnis. Und obwohl nach der Untersuchungshaft der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde, weigerte sich unsere Schule, Henne wieder aufzunehmen, sodass er das Abitur dort hätte ablegen können. Er ging in die DDR, wo er 1965 sein Abitur in Leipzig machte. Dort hat er auch seine Frau Helga kennengelernt, die mit ihm aus der DDR in die Bundesrepublik übersiedeln durfte, als er nach Detmold zurückkehrte. Nach einer externen Prüfung, denn das Abitur aus dem anderen deutschen Staat wurde damals nicht ohne weiteres anerkannt, immatrikulierte Henne sich dann 1966 an der Universität Münster, um Gymnasiallehrer zu werden. Er beendete 1971 sein Referendariat und bekam dann als Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei das, was man in den 1970er Jahren Berufsverbot nannte.
Als der Radikalenerlass zurückgenommen wurde, konnte er dann doch noch als Lehrer arbeiten und wurde sogar verbeamtet. Eine deutsch-deutsche Fluchtgeschichte, erzählt von Günter Platzdatsch.
Spur 2. Ausblick.
Hörspielpreis. Heil Pisa Oper. Los, sei peripher.
Mit dem Karl-Tschucker-Preis für Hörspiel als Radiokunst wird in diesem Jahr Olaf Nicolai ausgezeichnet für sein Werk In the Woods There is a Bird, das er für die Documenta 14 produziert hat, und zwar für das Projekt Every Time I Hear the Sound, über das wir schon berichtet haben, nachzuhören auf dokublog.de. Auf der Documenta läuft es im öffentlichen Radio auch über die beteiligten Stationen. Olaf Nicolai verwendet Material aus Radioreportagen und komponiert daraus, wie die Jury lobend hervorhebt, eine radiophone Suite von bedrängender Intensität. Nicolai ist Konzeptkünstler. Frag mir doch mal nach seinem Konzept für dieses Werk.
Ja, Nicolai?
Olaf Nikolai, wo erreiche ich Sie denn gerade?
Ach, ich bin auf einer kleinen Insel in der Nähe von Dubrovnik, wo ich den Sommer ganz gern verbringe seit Jahren.
Vielleicht kommen Sie da auf gute Ideen. Wissen Sie noch, wann und wo Sie auf die Idee zu In the Woods There is a Bird kamen?
Das mit den Ideen, ja, die kommen ja nicht einfach so, dass man sie so hat, sondern oft ist es ja so, dass man Möglichkeiten hat, was zu tun. Und dann erinnert man sich an was, was man schon immer mal tun wollte. So war das bei In the Woods.
Sie werden ja auch als Konzeptkünstler manchmal bezeichnet. Das ist ja auch eine Bezeichnung, die einen nicht so richtig festlegt. Welches Konzept verfolgen Sie denn mit diesem Stück?
Also bei In the Woods hat mich als erstes natürlich interessiert, wenn jemand Radio hört und er hört auf einmal ein Stück, was so über eine längere Zeit, nicht nur über 3-4 Minuten, für ihn gar nicht einzuordnen ist, was er da hört, dass das etwas wäre, was mich selbst faszinieren würde, was mich selbst begeistern würde, wenn ich auf einmal was höre und denke, was ist das, was soll das sein, was ist hier los? Das war so die Initialzündung. Und dann habe ich mich natürlich auch damit beschäftigt, dass man jetzt nicht einfach nur eine Stunde oder 30 Minuten lang irgendwelchen Sound produzieren kann, der natürlich im ersten Moment verwirrt, aber der soll ja auch etwas sein, wo man weiter zuhört und doch bindet und vielleicht auch berührt. Und dann habe ich mich langsam gefragt, was könnten das für Sounds sein? Und Sounds, die mich immer sehr faszinieren, das sind Dinge, die im Zusammenhang eben mit Demonstrationen, mit Riots sind, so Situationen, die wo man merkt, da liegt was in der Luft, da ist auch eine Gewalttätigkeit da. Und wie artikuliert sich das über Geräusche, über die Stimmung? Ne? Also das, wie man als Mensch auch einmal in so eine Situation kommt, die man an Tieren ganz gut beobachten kann, die wittern sofort, hier ist was los.
Und dann haben Sie sozusagen die Archive geplündert und konsultiert und dort das Material, was Sie in Ihrem Stück verwenden, rausgesucht. Wie sind Sie da vorgegangen?
Ja, also geplündert wäre schön. Das ist gar nicht so leicht, ein Archiv zu plündern. Also erstmal braucht man einen guten Archivar, der überhaupt weiß, wo was ist. Und zweitens habe ich dann auch erstmal gelernt, dass diese Aufnahmen, die ich gedacht habe, dass die alle sehr gut archiviert sind, gar nicht so selbstverständlich archiviert werden. Also die sogenannten Atmos, die archivieren meistens die Reporter oder Reporterinnen, die diese Beiträge erstellen, entweder selbst oder die gehen verloren. Also die Beiträge werden natürlich archiviert. Und
das ist meistens Text dann, ne?
Das ist meistens Text. Das ist auch interessant, wenn man sich da ein bisschen reinhört, dass es historisch gesehen doch ein unterschiedliches Verhältnis davon gibt, wie lange man so einen Sound in so einem Stück mal lässt, bevor man drüber spricht. Also mir scheint so, dass die Zeit immer kürzer wird, der man dem Zuhörer zutraut, sich mit einem Sound irgendwie allein zu unterhalten, bevor man ihm gleich erzählt, was los ist.
Ist dem auch ein bisschen geschuldet, dass Sie die Sounds, die Sie haben, ja auch relativ kurz takten?
Ich wollte das erstmal auf dieser Ebene des Unbestimmten haben. Und dadurch sind natürlich nicht unbedingt ewig lange Files entstanden.
Welche Rolle spielt denn der dokumentarische Wert dieser verwendeten U-Töne?
Der ist für mich sehr hoch, weil ich ihn auch versucht habe, soweit es geht, zu erhalten. Denn ich habe sie nicht verfremdet. Also ich habe sie geloopt und die sind auch so mal in mehreren Spuren nebeneinander gesetzt worden und auch wiederholt worden. Das ist natürlich das, was man macht, wenn man eine Komposition dann erstellt. Aber es war mir ganz wichtig, die nicht zu verfremden, weil dann kann ich sie auch selber erzeugen. Also dann brauche ich sie auch nicht mehr irgendwie aus dem Dokumentarischen nehmen. Also mir war es wichtig, dass das Quellenmaterial als solches benutzt wird. Und ich hoffe, dass das auch spürbar ist, dass es ein Quellenmaterial ist und dass es sich nicht um synthetische, erzeugte Sachen handelt.
Ja, Sie machen das ja auch sehr deutlich. Sie haben das Werk ja auch als Schallplatte publiziert, zusammen mit einem Buch, einer Landkarte und einem Kalender, den man Ort und Zeitpunkt der Aufnahmen jeweils entnehmen kann. Wie wichtig ist das denn für die Rezeption Ihrer Arbeit? Braucht man dazu dieses Buch als Hilfsmittel oder ist es auch so gedacht, dass man das einfach so hören kann?
Also erstmal kann man es auf alle Fälle so hören und auch die Veröffentlichung als Schallplatte ist nicht nur eine, die das nahelegt, sondern die, wenn man sich dann anschaut, wo es veröffentlicht worden ist, bei welchem Label es veröffentlicht worden ist, das ist ein Label, das sich so ein bisschen Crossover, aber hauptsächlich an Leute wendet, die im DJ-Bereich unterwegs sind, also die das wieder selbst als Sache nutzen, um es für andere Mixe zu verwenden.
Und das wäre auch in Ihrem Sinne?
Ja, total. Das finde ich ja auch interessant. Ich arbeite ja auch nicht so viel anders. Und dann diese, ich nenne das den Index, also sprich, die Publikation ist nicht eine Publikation, die nur sagt, aha, das Sample kommt von dort. Es listet diese 60 Demonstrationen mit Ort und Zeit und auch mit der Frage, worum ging es da eigentlich auf, hat einen eigenen Wert.
Vielen Dank, Olaf Nikolai, dem in diesem Jahr der Karl-Tschucker-Preis für Hörspiel als Radiokunst zugesprochen wurde. Die Preisverleihung findet im Oktober im Rahmen der Donaueschinger Musiktage statt. Wer das Werk jetzt schon hören will, kann das im Internet tun. Auf der Internetseite der Dokumenta 14 auf dokublog.de finden Sie einen direkten Link. Vielen Dank, Olaf Nicolai.
Ich danke Ihnen.
Doku-Blog.
Fluchtgeschichten ganz anderer Art.
Ein junger Mann sucht den Schutz einer Suchthilfeeinrichtung, um Heroin zu spritzen.
Das sind jetzt 0,2 Gramm Heroin gewesen, was ich auf den Löffel getan habe an Pulver. Das ist eine Druckeinheit für mich. Ich mache am Tag ungefähr 2,5 Gramm. Also so 10 Bubbles nennt sich das. 10 so kleine Heroinkügelchen, die man dann kaufen kann für 10 Euro pro Kugel. Manche machen sie billiger für 8 oder 7, aber wenn man 10 bezahlt, dann kriegt man auch die anständige Menge.
Und dann kommst du jedes Mal hierher.
Ja, dann komme ich hierhin, weil wenn mir irgendwas passieren sollte, dann habe ich jemanden, der auf mich aufpasst und der für mich da ist und der mich im Notfall wieder ins Leben zurückholt.
Dieter Jandt hat den O-Ton auf dokublog.de hochgeladen. Und den nächsten Julia Schäfer.
Leipzig ist die Stadt der Schrebergärten, denn gemessen an der Bevölkerungszahl gibt es hier die meisten. Hier finden gestresste Großstädter Zuflucht, genauso wie verschiedene Tierarten. Die Kinder Biane und Emma haben sie beobachtet.
Da sehen wir manchmal Enten.
Als ich mal mit dem Wasser ein bisschen gespielt habe, mit dem Schlauch, also im Baum, und dann flogen da sehr viele Vögel weg. Und ja, ich mache es eigentlich nicht mehr, weil ich will die nicht treffen, die Vögel, die Armen.
Ja, wir haben extra ein Vogelhaus.
Ja.
Manchmal sehe ich auch kleine Mäuse oder manchmal sehe ich auch Marienkäfer oder Ameisen.
Regenwurm, der auch wegen dem Kompost, und der durchlöchert ja die Erde. Gut, finde ich das. Lockert die Erde, und ich finde, die Regenwürmer werden zu oft aus Versehen getötet, indem die auf die draufgetreten wird. Und ich finde, die sind eigentlich ganz nützlich.
Spur 2. Nachgefragt.
Feature-Seminar. Amateur sei fern. Freie Mutsarena.
Es wird viel ausgebildet in Sachen Radio. Irgendwas mit Medien kann man an fast jeder Universität studieren, inklusive Praxis. Aber was passiert da eigentlich? Wir wollen mal hören, was und wie Studenten so produzieren. Auf dokublog.de bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Arbeiten öffentlich zu präsentieren. Das Thema dieser Sendung haben wir mit einer Dozentin an der Universität Passau gewählt, die ein Praxisseminar zum Thema Zuflucht angeboten hat, wobei ein Feature entstehen sollte. Mandy Fox heißt die Dozentin, die selbst auch Feature-Autorin ist. Fragen wir sie doch mal, wie das Seminar war.
Ja, Mandy Fox hier, hallo.
Ja, Wolfram Wessels. Mandy Fox, war das Interesse der Studenten, sich mit Radio zu beschäftigen, in dem letzten Semester denn groß?
Den Eindruck hatte ich schon. Also es waren 20 Leute in meinem Kurs, mich doch sehr überrascht hatte. Und ich habe dann auch einige Bedenken gehabt, ob man mit so einer großen Gruppe Radio-Features produzieren kann. Aber das ist wirklich gut gelaufen.
Kannten Sie denn die Feature-Form schon vorher?
Also soweit es mein Eindruck war, war das wirklich gänzlich neu für sie, aber das sind auch Eindrücke, die ich sonst auch habe, wenn ich so allgemeine Radio-Workshops gebe. Wenn ich auf das Thema Feature komme, dann heißt es, was ist denn ein Feature? Was mich dann einfach zu dieser Idee ja inspiriert hat, einfach Radio-Feature-Workshops zu machen oder eben jetzt mit den Studenten an der Uni in Passau zu sagen, wir haben jetzt ein Semester Zeit, das heißt, wir können wirklich ein Feature produzieren.
Die Themenvielfalt war ja sehr hoch in dem allgemeinen Feature-Seminar. Es ging um Frauenhaus, Kloster als Fluchtort, Flüchtlings-WG. Wie sind die denn auf diese Themen gekommen?
Also was ich auch gemacht habe, ist, dass ich sie gebeten habe, ein Projekttagebuch zu führen. Und das hat dann auch nochmal verdeutlicht, wie sie selbst quasi zu den Themen gekommen sind. Also die Gruppe, mit der interkulturellen WG zum Beispiel, wollte eigentlich ursprünglich etwas ganz anderes machen. Sie wollten etwas machen über italienische Gastarbeiter und haben Gastrobereich dann in Passau herumgefragt und sind dann aber wiederum, und das ist ja eigentlich auch das Interessante, ja, man geht los, man hat eigentlich einen Plan und ein grobes Konzept, was man machen möchte, und dann plötzlich merkt man im Prozess, dass es Wege gibt, die vielleicht interessanter zu beschreiten sind, und haben dort in einem italienischen Restaurant einen Geflüchteten kennengelernt, der ihm wiederum erzählt hat, dass er in dieser interkulturellen WG wohnt. Und so hat sich das einfach entwickelt.
Also ich bin Sanne, 27 Jahre alt, komme aus Mecklenburg und bin nach Passau gekommen, vor 2 Jahren hier als Assistenzärztin am Klinikum zu arbeiten.
Ich heiße Maya und bin 20 Jahre alt und komme aus dem Irak. Aus Sinjar. Und ich bin hier seit fast 2 Jahren, ja.
Ich heiße Charlotte, bin 25 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem wunderschönen Sauerland in NRW, also bin ich quasi auch Ausländerin hier. Ich lebe aber jetzt schon seit 6 Jahren in Passau.
Ich bin die Dagmar, ich bin 20 Jahre alt und ich bin seit fast 2 Jahren in Passau und ich komme ursprünglich aus Holland.
Ich bin Khalil, ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus dem Irak mit meinem Bruder seit einem Jahr und 7 Monaten.
Normalerweise haben wir noch einen Mitbewohner, Amjad, der ist gerade im Urlaub, der kommt aus Damaskus und studiert bei BWL hier an der Uni.
Seit fast einem Jahr, wir wohnen zusammen in einem internationalen WG.
Es war mir auch vorher nicht bewusst, dass es nicht 2, sondern 3 Geschlechter gibt. Es gibt Männer, Frauen und deutsche Frauen. Mhm. Und deutsche Frauen sind nochmal eine extra Kategorie, die wir, glaube ich, auch relativ gut, gerade durch solche Dinge wie, bitte trennt den Müll, wer ist dran mit Putzen, ganz gut.
Irgendwann war mal Hochwasser in Damaskus zusätzlich zum Bürgerkrieg und da war Amjad, musste dann einfach irgendwie schauen, wo seine Familie bleibt. Und solche Geschichten kommen dann halt ab und zu doch mal und das holt einen einfach sehr runter von seinen Alltagsproblemen und spiegelt sehr gut wieder, dass es einfach auch andere Probleme auf der Welt gibt, die wesentlich wichtiger sind.
Wenn man jetzt so diesen Aspekt sieht von was ist ein Problem, was definiere ich als Problem, ist jetzt ein Problem, dass gerade Äpfel im Rewe ausverkauft waren, oder ist ein Problem, dass letzte Nacht irgendwie ein Stadtteil in Damaskus zerbombt wurde.
Ein Feature von Hanna Flachsmeier und Lisa Müller, Studentinnen an der Uni Passau.
Feature-Seminar. Nie Strafräume.
Bei der Gruppe, die das Thema Kloster hatte, also Flucht, Zuflucht im Kloster, da war es dann auch interessant, weil, wie gesagt haben, ganz unerwartet gab es Geschichten in der Geschichte. Als nämlich rauskam, dass die Nonnen einen eigenen Fluchthintergrund hatten und wiederum das Kloster dann auch sich um Geflüchtete gekümmert hat. Also das waren auch Überraschungen, also die Studenten dann selber überrascht haben, was für Wege der ursprüngliche Plan eigentlich nehmen könnte.
Und wir waren doch immer so als Flüchtlinge. Ha? Wir waren doch Flüchtlinge, wenn wir drüben waren, die erste Zeit.
Die Flucht, Substantiv. Das unfreiwillige Verlassen eines Landes oder Ortes, also das Ausweichen aus einer als unangenehm empfundenen oder nicht zu bewältigenden Lebenssituation.
Der 4. Mai 1945, ein Herz-Jesu-Freitag, war eine enorme Wende in unserem Leben. Schon Tage und Wochen vorher hörte man immer wieder das Donnern der Front, aber an diesem Freitag war in unserem schönen Dorf Schönwald im Ostsudetenland mittags von 13 bis 14 Uhr ein sehr starker Luftangriff mit vielen Brandbomben. Nie habe ich mich so verlassen und in Angst gefühlt wie damals. Und nun musste die deutsche Bevölkerung fort. Ein Transport nach dem anderen. Unser Transport war für den 2. August 1946 vorgesehen. Am Abend zuvor hatten wir noch einen besonderen Gottesdienst im Pfarrhaus. Alle weinten, das letzte Lied war der letzte Gruß der Abendstunde.
Wenn ein Fremdling bei euch wohnt, in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Drittes Buch Mose, Kapitel 19, Vers 33.
Möge es auch heute gelingen, die Einwanderer zu integrieren.
Feature von Jana Steger, Laura Sandjohann, Ella Winter und Elisabeth Manner, Studentinnen an der Uni Passau.
Es gibt nach Seminaren ja meist eine Feedback-Runde. Wie fiel die denn aus?
Das Feedback war eigentlich soweit positiv. Erstaunt waren die Studenten, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, doch den Schnitt fertigzustellen. Viele haben gesagt, es hat ihnen ein bisschen das Herz zerrissen, als es ans Kürzen ging. Es war ja da sehr streng. Ich habe gesagt, stellt euch vor, wir haben jetzt einen Timeslot, ja. Öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da gibt es eben 20 Minuten, da könnt ihr eben nicht sagen, ihr gebt 25 Minuten ab. Und dann haben einige gesagt, das war ihnen vorher einfach nicht bewusst, wie unterschiedlich eine Küche, eine Terrasse und ein Gastroraum klingen können. So an sich war das eigentlich positiv.
Sind wir mal gespannt, ob Sie noch weiter was hochladen.
Ja, schauen wir mal, bin ich auch gespannt.
Vielen Dank, Mandy Fox, Dozentin an der Uni Passau und selbst Feature-Autorin.
Ja, sehr gerne, hat mich gefreut.
Spur 4. Nachrichtenkritik.
Medienforschung. Smog-CD-Einfuhren gehen ins CD-Forum. Formentscheidung.
Wie und was haben eigentlich die Medien über die Flüchtlingskrise in den letzten Jahren berichtet? Die gewerkschaftsnahe Otto-Brenner-Stiftung wollte es genauer wissen. Ulrich Teusch hat beobachtet, wie manche Medien auf diese kritische Untersuchung reagiert haben.
Nun also hat die Wissenschaft gesprochen.
Es ist ein Belehrungsjournalismus, der die Position der Bundesregierung wesentlich übernommen hat. Man kann auch sagen, die politische Elite ist eigentlich die Stimmgabel und der Tongeber.
Die mediale Bearbeitung der Flüchtlingskrise. Medienforscher Michael Haller hat ausgewählte Leitmedien, Online-Portale, dazu zahlreiche Regionalzeitungen untersucht. Kein Medienbashing sei das, sondern knallharte Text- und Qualitätsanalyse, so der österreichische Standard anerkennend. Und wie reagieren deutsche Medien?
Die Badische Zeitung will ihren Leserinnen und Lesern Informationen über die Studie nicht vorenthalten,
schreibt die Badische Zeitung ihren Leserinnen und Lesern.
Indes sind wir überzeugt, dass Hallers Bewertungen auf unsere Arbeit nicht oder höchstens eingeschränkt zutreffen.
Eigentlich könnte ja jetzt jemand eine Studie schreiben, in der untersucht wird, wie die Berichterstattung über Ihre Studie gelaufen ist. Wie bewerten Sie das denn?
Ja, also das ist eine Idee, die Mitarbeiter von mir auch schon hatten, dass man das sozusagen eine Meta-Meta-Studie macht, die zeigt, dass dann, wenn die Medien selbst Gegenstand und Thema einer Untersuchung sind, sie in einem quasi schizophrenen Zustand sind.
Michael Haller im Interview.
Sie sollen über etwas schreiben und berichten, von dem sie selbst zugleich das Objekt sind. Und das führt ja mitunter zu merkwürdigen Verzerrungen und vielen Missverständnissen und Fehldeutungen.
Die Fehldeutungen von Hallers Studie begannen mit einer Meldung auf Zeit Online.
Medien haben in der Flüchtlingskrise versagt.
Zuspitzen nennt man das. Andere Online-Medien zogen nach, obwohl sie die Untersuchung noch gar nicht kannten. Der Branchendienst Turi 2 legte sogar noch eine Schippe drauf.
Medien haben in der Flüchtlingskrise völlig versagt.
Jetzt kommen Sie in dieser Studie unter anderem auch zu dem Ergebnis, Journalisten hätten mit Rechthaberei ihre eigentliche Aufgabe vernachlässigt. Was meinen Sie denn damit?
Ich weiß nicht, ob Sie die Studie gelesen haben, Herr Bollert. Wenn Sie sie gelesen haben, dann würden Sie finden, dass wir das nicht sagen.
Nach der Vorabmeldung der Zeit widmete sich deren Autor Jochen Bittner der Studie etwas genauer.
Die Journalisten kontrollieren nicht mehr das Handeln der Politik, sie kontrollieren das Denken der Bürger,
will Bittner gelesen haben.
Statt einen offenen Diskurs zu ermöglichen, haben die Medien ihn erstickt.
Und dann?
Die Studie liest sich bisweilen so, als hätten die Wissenschaftler dem Wunsch hinterhergeforscht, die Branche am Kragen zu packen und einmal kräftig durchzuschütteln.
Bittner spricht von publizistischem Stromausfall, von Dampfwalzenjournalismus, von Zeitungen als Volkserziehungsbroschüren. Alles seine Worte. In der Studie sucht man sie vergeblich. Haller bezeichnete Bittners Beitrag denn auch als boulevardesk. Zumal er eine Steilvorlage für rechts angesiedelte Medien lieferte. Cicero oder Tichys Einblick triumphierten. Weil man von Anfang an kritisch berichtet habe, dürfe man sich jetzt bestätigt fühlen. Doch was heißt hier kritisch? Selbst das FAZ-Feuilleton hantiert mit dem Begriff.
Statt kritisch zu berichten, habe der Informationsjournalismus die Sicht, auch die Losungen der politischen Elite übernommen und sei selbst mehr als politischer Akteur, denn als neutraler Beobachter aufgetreten.
Aber wie soll das zusammengehen, kritisch berichten und neutraler Beobachter sein? Hallers Anliegen ist ein ganz anderes. Er wirft den Medien vor, dysfunktional agiert zu haben. Funktional wäre gewesen, die Spaltung der Gesellschaft nicht weiter zu vertiefen, sondern zu ihrer Integration beizutragen. Es geht ihm nicht um kritischen oder neutralen, sondern um diskursiven Journalismus.
Unsere Studie geht ja wesentlich von einem theoretischen Konzept aus, das man den diskursiven Journalismus nennen kann. Also gerade in der digitalisierten, internetisierten Welt ist es besonders wichtig geworden, dass gerade der tagesaktuelle Journalismus hier diesen Diskurs wieder in Gang setzt, dass verschiedene Positionen in der Gesellschaft auch in der medialen Vermittlung wieder vorkommen und nicht ausgegrenzt werden und übergangen werden und sich dann sozusagen am Ende nur noch in sogenannten Echoräumen wiederfinden. Genau dagegen muss ein guter Journalismus angehen.
Und wie hätte das konkret aussehen können? Ein besonders irritierender Befund in Hallers Untersuchung lautet, dass diejenigen, um die es doch eigentlich gehen sollte, die Flüchtlinge nämlich, in nur 4% der Beiträge zu Wort kamen. Warum? Warum durften sie nur so selten von ihren Fluchtgründen erzählen, von Gewalterfahrungen und Perspektivlosigkeit in ihren Heimatländern berichten, von ihrer langwierigen und oft lebensgefährlichen Fluchtodyssee? Ein diskursiver Journalismus hätte sich für all das interessiert. Er hätte uns mit einer Vielzahl zutiefst traumatisierter Menschen bekannt gemacht. Er hätte unser Mitgefühl, unsere Solidarität mit ihnen wecken und zugleich deutlich machen können, dass Integration allein mit wohlfeilen Willkommenskultur und Wir schaffen das Parolen nicht zu leisten ist.
Auf der Internetseite der Otto-Brenner-Stiftung können Sie die Studie, um die es geht, nachlesen. Auf dokublog.de finden Sie den direkten Link.
Spur 1. Dokublog.
Womit verbringen wir unsere Zeit nach der Arbeit? Ist die Welt der Serien eine Flucht vor der Realität oder eine unterhaltsame Möglichkeit zu entspannen?
Doku-Blog-Feature von Sarah Töhle.
Zuflucht. Delays 14 Tage 21 Stunden. Star Trek 17 Tage 14 Stunden und 50 Minuten. Die bezaubernde Genie 20 Tage und 45 Minuten. Knight Rider 23 Tage 18 Stunden und 45 Minuten. Friends 27 Tage 9 Stunden 17 Minuten. Grey's Anatomy 36 Tage 2 Stunden und 33 Minuten. Game of Thrones 38 Tage 21 Stunden und 33 Minuten. Mad Men 42 Tage 15 Stunden und 33 Minuten. Suits 45 Tage 12 Stunden und 21 Minuten. Downton Abbey 47 Tage 16 Stunden und 3 Minuten.
Das war die August-Ausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Beteiligt waren Hanna Flachsmeier, Mandy Fox, Dieter Jandt, Elisabeth Manner, Lisa Müller, Michael Müller, Olaf Nikolai, Günter Platztatsch, Laura Sandjohann, Julia Schäfer, Jana Steger, Ulrich Teusch, Sarah Töhle, Ella Winter, Christine Werner und Wolfram Wessels. Alles in voller Länge gibt es auf dokublog.de und die Highlights jede Woche auf unserem Podcast. Das nächste Thema sind Populisten. Was sagen sie? Was ist populär? Was ist so schlecht daran, Volkes Stimme zu hören? Wie klingt die Stimme des Volkes eigentlich? Lauschen Sie am Stammtisch, auf der Straße, am Gartenzaun und natürlich auch den Wahlkämpfern, die derzeit fleißig unterwegs sind. Und laden Sie Ihre Töne auf dokublog.de. Well, I am
135 days, 11 hours, 4 minutes.